DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Ja, dann würde ich mal sagen, auch von mir einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid im Teilhabeforum. Und erstmal ganz lieben Dank, Stefan, an dich, dass wir dich hier heute Abend über dein Leben und deine geheimsten Ziele, Wünsche, Träume und Hoffnungen aushorchen dürfen.
Bitte wahrheitsgemäß antworten.
Das können wir doch sowieso nicht überprüfen.
Doch, das kann man bei mir schon überprüfen, glaube ich. Also das ist nicht so schwer. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir haben das ja schon länger vorbereitet. Ich lasse hier auch die Aufzeichnung direkt schon mitlaufen und ich schneide das auch nicht. Also für die merkst.de-Podcast-Hörer, das ist jetzt hier so, wie wir das aufnehmen mit allen Versprechern und dummen Antworten, damit mir nachher keiner nachsagen lassen kann, ich habe mich rausgeschnitten. Die anderen brauche ich ja nicht schneiden, aber wenn schon, muss ich ja mich beschneiden.
Genau, wie schon angekündigt, interviewen wir heute Stefan Merk. Stefan Merk ist ein blinder Journalist im Audiobereich. Er ist Hobbyfunker und er ist Hilfsmittelberater und er macht auch noch ganz vieles anderes. Ich habe mich ja mal auf der Internetseite umgetan und auch mal in den Lebenslauf geguckt und da steht wirklich einiges drin. Aber ich würde tatsächlich sagen, erzähl du doch mal von dir, deinen Anfängen und wie du so zu dem gekommen bist, was du heute so tust. Und wenn wir dann in 2 Stunden damit fertig sind, dann werde ich weitere Fragen stellen.
Die reichen nicht. Ne, doch, ich versuche es mal kompakt zu machen. Also, Name ist ja schon gefallen. Ich habe jetzt die Tage einen Artikel gelesen über die Millennials, beziehungsweise was, ich weiß jetzt nicht, was, Gen X oder so. Da stand ein Begriff drin, den habe ich gedacht, muss ich mir für heute merken. Und zwar Polyworker. Das sind Menschen, die nicht mehr einer Aufgabe nachgehen, sondern die sich immer was anderes suchen oder auch viele Dinge parallel machen. So, und das passt eigentlich ganz gut und das passt eigentlich schon immer ganz gut, weil ich schon immer mich für viele Dinge interessiert habe und viele Dinge gemacht habe tatsächlich. Also das ging schon los, als ich dann irgendwann auf der Rückbank unseres Audi 100 kniend Ende der 70er Jahre Autobahn und die Roboter und von Kraftwerk und Fade to Grey von Visage gehört habe. Da war mir schon klar, also so eine Gitarre wie aus dem Kindergarten ist doch total langweilig. Das klingt doch gar nicht. Das ist doch viel schöner, wenn das alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, besonders klingt. Und das waren vielleicht so, ja, so initiale Effekte, die dazu geführt haben, dass ich mich dann später im Verlauf eigentlich immer irgendwie für alles interessiert habe, was mit Technik zu tun hat, was mit Musik zu tun hat und vor allen Dingen irgendwo, wo ein Kabel dran ist. Also ich habe Spielzeuge zerlegt und alles Mögliche. Ich habe eins mal so zerlegt, dann hat auch der ganze Raum voller Dampf und Rauch, wie die Harburger Gummifabrik sagte, dann Freudbots im Haus. Also sowas habe ich auch hingekriegt. Aber trotz allem, ich habe mich eigentlich immer versucht zu bemühen, die Dinge zu verstehen und vor allen Dingen auch weiterzugeben. Also was ich gemacht habe, habe ich nie nur für mich gemacht, sondern habe ich halt immer auch gemacht, dass andere davon profitieren. Das ist natürlich in Marburg, als ich dann 1989 nach Marburg kam, ja, wie soll man sagen, fast ein Selbstläufer geworden, auch was den Hilfsmittelbereich anging und so. Also ich wurde immer gefragt, kannst du da mal helfen, was zu formulieren, Widerspruch zu formulieren? Kannst du mir das und das erklären? Kannst du mir meine Anlage mal anschließen oder aufbauen oder was auch immer? Also ich war immer irgendwie zu Gange mit Technik und man könnte mir fast schon so einen gewissen Autismus unterstellen. Aber nein, ich habe mich auch für Tiere und Natur interessiert, also nicht nur für Technik. Und es ist dann irgendwie so gewesen, dass ich dann, also dann irgendwie zwangsläufig reinrutschen musste. Ich habe erst gedacht, naja, komm, versuch's mal mit einer Beamtenausbildung, mach was Solides, damit du dir die schönen Spielsachen alle leisten kannst. Und ich habe dann schnell festgestellt, nee, also es ist doch wohl nicht die bessere Wahl, seine Fähigkeiten und Interessen nicht zum Beruf zu machen. Das war immer meine Begründung in Vorstellungsgesprächen, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich mit Technik zu tun, aber man soll ja sein Hobby sich bewahren, also nicht zum Beruf machen. Nein, war ein gnadenloser Fehler. Ja. Dann die Nullerjahre waren dann geprägt. Ich habe ja für die mobile Hilfsmittelzentrale Deininger GmbH seinerzeit gearbeitet als selbstständige Beratungsstelle. Ich war also immer selbstständig bis jetzt, interessanterweise. Ja, der Podcast kam dann 2007 dazu für die evangelische Blindenseelsorge im Rheinland.
Stefansfeld, genau.
Ja, genau, der hier ist Stefans Welt und dann haben wir den ja mal umbenannt. Das ist jetzt ja 11 Jahre her, also 2015 ging es ja dann mit merkst.de richtig los. Also die Domain gab es schon 10 Jahre, aber irgendwie dann gab es einen Relaunch, weil ich immer mich gefragt habe, willst du das eigentlich weitermachen? Hast du da eigentlich Bock drauf? Und ich habe dann gedacht, nee, also so richtig Bock habe ich nicht, aber wenn Leute da sind, die es gut finden, mache ich es trotzdem. Ja, und so ist das dann eben ja entstanden, genauso wie der, ja, neben dem neuen Podcast dann auch die Arbeit für Amazona, also für das Musikermagazin, wo ich ja dann seit da honorarbasiert Artikel schreibe, was ja auch wieder so ein Ding war. Ich habe eigentlich nur ein paar Leserartikel geschrieben und dann kam der Peter Grande, mittlerweile Bestsellerautor, auf mich zu und sagte, oh, magst du nicht mal für uns schreiben? Sag ich, ja, Peter, wenn du mir sagst, wie, ah, das erklärt ist, kein Problem, ruf dich mal an, dann machen wir das. Ja, und dann habe ich dann WordPress kennengelernt, hab dann gedacht, oh, das ist ja geil, das ist ja super easy. Da baue ich doch meinen heißen Scheiß auch mal so um und habe das dann geändert, inklusive Community, dass ich gesagt habe, okay, es muss sich auch ein Stückchen finanzieren und deswegen hatte ich damals auch ein Kostensystem eingeführt, wo ich wutentbrannt von manchen Blinden beschimpft wurde. Und manche haben dann gesagt, das ist viel zu wenig, was du da nimmst, also 20 Euro im Jahr habe ich dann angesetzt. Das habe ich jetzt auch wieder ein bisschen geändert, aber nicht teurer gemacht. Ja, das hat sich dann irgendwie gezeigt. Es gibt dann doch eine Community, die dahinter steht, die mich unterstützt und das bis heute. Ja, und das ist so erstmal der grobe Abriss des Ganzen. Jetzt müsst ihr fragen.
Genau, ich wollte noch anmerken zu den Amazona-Artikeln, dadurch, dass du aus der Sicht eines Blinden schreibst, bringst du diesen Aspekt in deine Artikel mit ein. Das habe ich bei einigen Tests von Instrumenten gesehen, das habe ich aber insbesondere bei den Testberichten zu zum Beispiel den Olympus-Rekordern gesehen. Du hast entsprechend zum Beispiel beim SP2 und SP4 angemerkt, Audioguide und so weiter und so fort und hast die barrierefreie Anleitung damals auf Soundcloud verlinkt. Genau, das hat auch nicht jeder gemacht.
Nein, das ist Besonderes. Das ist schon was Besonderes, aber ich würde mich da jetzt auch nicht als besonders sehen. Ich denke, das wird jeder andere auch machen, wenn jemand eine Behinderung hat. Also wir leben ja momentan in so einer Zeit, wo ganz schnell so Wörter wie, da fällt nicht nur Nazi, da fällt auch Ableismus und sonst was und ganz viele Leute immer die Behinderung so in den Fokus rücken und dann sozusagen sich selbst vermarkten oder ich sage mal ihre Behinderung eigentlich über die Fähigkeiten stellen. Ja, das ist so ein Effekt, passt ja hier auch zum Teilhabeforum. Das ist so ein Effekt, den beobachte ich. Das sieht man auch an vielen Posts. Ich sag mal, irgendeiner wird nicht in ein Karussell reingelassen, dann wird gleich erstmal unterstellt, man will mich nicht als Behinderten. Ich habe das immer nie gemacht. Ich habe auch diesen Begriff wir Blinden nie benutzt. Ich habe aber immer das, was ich als Nachteil habe, als Vorteil gesehen. Das heißt, was nützt mir das? Was nützt es mir, wenn ich ein Gerät beschreibe, wo ich das Display nicht erkennen kann? Warum soll ich nicht schreiben, dass das Display einfach für mich scheiße ist? So, und das habe ich immer so gemacht. Ich habe immer mich selber beziehungsweise die persönlichen Probleme oder Schwierigkeiten in solche Tests mit eingebaut. Natürlich nicht in allen Fällen. Also ich sag mal, es gab auch schon Situationen, da hatte ich ein Testexemplar auf dem Tisch und ich so, verdammt, das kann doch nicht sein. Ne? Und habe dann hinterher festgestellt, das war meine Doofheit. Das kann ich natürlich dann dem Produkt nicht anlasten. Ne? Aber ich war eigentlich immer so, dass ich das schon immer überall mit reinnehme, natürlich immer auch weiß, also auch, ich sag mal, empathisch über die Fähigkeit verfüge, dass ich auch weiß, wie Nichtbehinderte ticken. Ja, und das ist eben dann schon eine Kunst, wenn man sagt, okay, ich beschreibe etwas für Behinderte als selbstverständlich, das Ding spricht, das ist für Blinde ganz toll, das beschreibe ich auch, warum es ganz toll ist, ohne jetzt das zu sehr in den Fokus zu rücken, aber schon mitzugeben, ja, guck mal, der spricht der Olympus, aber der, was weiß ich, Zoom H1N, der neue spricht ja auch, der spricht eben nicht. Ne? Und das eben nicht so immer mit dem Fokus, ja, guck mal, ich komme damit klar, trotz dass ich eine Behinderung habe. Das habe ich nie gemacht und das war mir auch nie wichtig. Also ich habe auch immer Diskussionen, wenn es dann darum geht, behindert, nicht behindert, wo ich dann sage, Mensch, jeder ist doch einzigartig. Der eine, der kann nichts sehen, der andere kann kein Deutsch, der dritte kann meinetwegen das und jenes nicht. Da müssen wir doch einfach hinkommen, dass wir jeden individuell sehen. Und das ist eigentlich etwas, das mache ich eigentlich schon immer so.
Ja, und ich finde, das zeichnet ja auch den Podcast aus, dass jeder was mitnehmen kann, dass es quasi wirklich nicht diesen Fokus hat auf, oh, ich zeig euch das, weil ihr seid blind und das Ding spricht oder tut es auch eben nicht, sondern zum Beispiel auch bei den Audiorekorden oder gerade auch bei Mikrofonen, die ja nun wirklich eigentlich nicht sprechen, ist es ja dann so, dass man halt guckt, okay, wie ist der Klang? Also man fokussiert sich ja dann wirklich auch aufs Produkt als solches und dann ist es ein netter Nebeneffekt, wenn man halt diese blindenspezifischen Dinge noch mitnehmen kann. Oder auch wenn man sagen kann, ja, das funktioniert eigentlich nicht so gut, weil Software stürzt ab oder keine Ahnung, wie zum Beispiel bei diesem einen Smartphone, das so vorgestellt hat.
Das war ein Smart.
Ja.
War das, ne? Was dann ein Update kriegt. LG wollte es mir nicht länger zur Verfügung stellen. Da habe ich gesagt, ja Leute, habt ihr Pech gehabt. Dann ist der Test so, wie er ist. Und als ich es zurückgeschickt habe, eine Woche später kam dann das Update. Hatte ich dann von einem Community-Mitglied gesagt bekommen, der hat sich das nämlich gekauft und meinte, die Probleme sind jetzt behoben. Da habe ich aber auch nicht eingesehen, den Test zu ändern, weil das hätte LG auch anders haben können. Für so ein Handy für 150 € oder was das gekostet hat, da so ein Drama zu machen. Ich hätte den ja auch abgekauft, ne? Also es wäre ja auch okay, aber es wollten sie nicht. Und da habe ich gedacht, gut, wenn er nicht wollt und nicht. Also da bin ich bin ja kein Schwein, aber in der Beziehung sage ich dann auch, Leute, nee, nein. Aber Rena, weil du das jetzt sagst, es ist ja Folgendes, man muss jetzt auch erstmal vielleicht hinterfragen, woher kommt das eigentlich, dass ich das so mache? Das liegt ja nicht daran, weil ich sage, ich mache das aus Behindertensicht oder so. Die Vorbildfunktion in dem Bereich hat ja das Kies Magazin aus den 90ern. Das gibt's ja heute immer noch. Ich weiß jetzt nicht, Münchner Verlag ist das. Und die hatten seit, ich denken kann, immer eine hybride CD dabei. Das war, die haben Audiobeispiele, dann eben auch den ROM-Teil und so weiter. Und es gibt ja einige liebe Musiker, sag ich mal, wie Florian Anwander oder auch Jan Friedrich Konrad oder so, mit denen ich mich ja auch ausgetauscht habe hinterher. Und die eben, also Jan Friedrich hat für die Schwestermagazin, das war die Soundcheck, hatte er geschrieben. Und ich wusste ja, wie man das macht am besten, gerade so im Bereich der ganzen Musikgeschichte. Also ich hatte da schon die Vorerfahrung, weil ich ja dieses Magazin verschlungen hatte oder die Magazine, muss man sagen, und somit auch wirklich Leute, die mich da inspiriert haben, wie man es machen kann. Das Problem war nur, die Artikel bei der Keys waren halt schriftlich. Das heißt, es waren Audiobeispiele, wo man viel ableiten konnte, aber es gab dazu dann eben auch mal ein paar Grafiken oder Beschreibungen oder Artikel, die ich natürlich dann nicht, die mich auch nicht interessiert haben im Prinzip. Und da ist natürlich Podcast ein wunderbares Medium. Du kannst in einem Podcast stundenlang erzählen, es ist völlig egal. Und du kannst es auch erklären und im Zweifel, wenn du dich mal vertust, das habe ich auch schon gemacht, kannst es nachher auch nochmal editieren, wenn irgendein Fehler drin ist oder du merkst, ach, das ist nicht so verständlich, das kann man noch besser machen. Und das ist eben so toll, ne? Und das habe ich natürlich dann auch genutzt. Und wenn man die Kies-Magazine kennt, wird man feststellen, also zum Beispiel Nummer 90 fällt mir jetzt ein mit den DA-Wandlern, das ist zum Beispiel genauso, wie die es auch gemacht haben. Ich habe ja sogar auch zum Teil mal einige Beispiele von denen genommen in Einzelfällen, ne? Wo ich so dachte, da kann man was gegenüberstellen. Ich glaube, Schwierigkeit, das hatte ich mal genommen oder so. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber nur mal, um das zu erklären, also das kommt nicht, das habe ich nicht erfunden. Ich habe aber das, was ich damals sozusagen konsumiert habe, versucht zu optimieren. Und ich habe ja immer schon gesagt, mein Podcast ist ja nicht verblindet. Das war am Anfang so, als es noch das E-Kierbus-Magazin von Holger Johansen gab, da war das ja schon so gedacht, dass man das so anlegt, dass eben Blinde das Ganze hören. Aber hinterher habe ich mir gesagt, ja mein Gott, es hören doch eh alle, es ist doch egal. Jeder, der das hört, genau wie ein Europa-Hörspiel, ist ja blind in dem Moment. Und das muss man einfach nutzen. Und dann kannst du auch die Leute alle gleichschalten. Dann ist es ja egal, ob der blinde Zuhörer zuhört oder ob der nicht blinde Zuhörer zuhört. Und wenn ich weiß, das weiß ein nicht blinder Zuhörer aus Erfahrung nicht, dann erkläre ich es eben so, dass er es versteht.
Mhm. Ja, richtig, da ist auf jeden Fall was dran. Also kann man sagen, dass diese Kies-Magazine quasi deinen Podcast maßgeblich mit inspiriert haben, dass du es dann auch so machst, wie es dort dann auch erstellt wurde.
Ja, also was die Technik angeht, sicherlich. Beeinflussen natürlich auch die Beispiele bei Amazona, die ich dann manchmal mache. Also das kann man schon so sagen. Natürlich, was den nicht-technischen Bereich angeht, ja, dann ist es eher so das Handwerk. Dann ist es weniger jetzt, sag ich mal, inhaltlich, wenn man jetzt Vergleiche oder so macht, da ist es ja auch nicht wichtig. Aber so bei den Audiorekorden, es ist ja auch nicht nur Keys, also Audiotranskription, wer das noch kennt, die haben ja auch sehr viel gemacht, was das angeht, und Vergleiche gemacht, wo ich natürlich auch abgeguckt habe in dem Sinne. Und das ist ja normal. Also jeder, der irgendwas produziert oder irgendwie Content Creator ist, der macht das ja nicht von null heraus. Es gibt ja Content. Jeder guckt Fernsehen, jeder hat Wissenschaftssendungen gesehen, ob Knopfhoff-Show, Computerclub, Computerclub 2, was auch immer früher da alles lief. Da, ich sag mal, lässt man sich natürlich von inspirieren, gerade auch was die Einfachheit der Sprache angeht. Ich habe ja auch immer versucht, die Technik so zu beschreiben, dass man sie auch verstehen kann, ohne wirklich viel Hintergrund zu haben. Das mache ich ja bei Kunden auch. Also wenn ich in der Beratung bin oder so, dann habe ich eigentlich immer das Anliegen, dass ich dem Kunden nicht sage, der Notebook ist günstiger, weil der billiger ist, sondern dass ich ihm auch erkläre, den brauchst du nicht, weil, oder den brauchst du aus anderen Gründen. Und das ist eben so ein bisschen...
Die Beratung auch aus.
Ja, genau. Das ist eben so das, wo ich eigentlich immer den Schwerpunkt lege, dass ich sage, ich will, dass derjenige auch weiß, warum ich das sage. Ne, klar, man kann das auch abkürzen. Ich habe auch Kunden, da weiß ich, da bringt das nicht viel. Die wollen das auch nicht. Aber im Regelfall mache ich das, weil ich halt auch selber das so mache, wie als wenn ich selber Kunde bin. Ja, wenn ich mir meine Heizung hier austauschen lasse, kenne ich mich nicht mit aus. Da muss mir der Heizungsmann auch Dinge erklären, die ich im Prinzip nicht kenne. Ja, also, ne, und so mache ich das eben auch.
Weil du gerade meintest, von wegen deinen Podcast hören ja sowieso nicht nur Blinde. Das zeigte sich ja, nachdem der Podcast eben von Stefan Welt wegging, zu merkst.de Podcast auch an der Themenauswahl. Was hätte jetzt einen rein Blinden, selber Auto fahren kann er nicht. Zum Beispiel ein Tesla-Auto interessiert, was der 2020 mit einem Cousin aufgenommen hattest.
Genau, ja.
In der ganzen Historie, Stefans Welt und jetzt auch der merkst.de Podcast. Du hattest auch einige Interviewpartner, zumindest bei Stefans Welt hast du einige Tagungen mitgeschnitten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zumindest bei den Interview-Podcasts, vielleicht aber auch bei anderen Podcasts, mindestens einen Podcast gibt, wo du vielleicht sagst, das ist mein Favorit, oder mehrere Podcasts, wo du sagst, die finde ich irgendwie besonders gut gelungen.
Ja, da gibt's einige. Also es geht ja noch ein Stück weiter. Es gibt ja in meinem digitalen Giftschrank einige Dinge, die ich auch nicht in einen Podcast bringe. Ich habe ja früher des Öfteren schon so eine Art Hörspiele gemacht, auch für Schule. Damals für unsere Projektwoche Schülerzeitung. Das war in der Blister dann so, die haben mich abkommandiert, weil sie brauchten einen, der irgendwie Technik kann. Ich habe die Tage noch überlegt, ich weiß nicht mehr, in welcher Projektwoche ich ursprünglich war. Zwar auch irgendwas mit Technik, aber irgendwie kamen die da klar, ich glaube irgendwie mit Musik oder was. Und dann hat mich diese Zeitungsgruppe abkommandiert und dann war das Ding irgendwie fertig. Ich weiß noch, das Ding hieß Blisterwelt. Komisch, ne? Parallele. Ist mir auch erst hinterher aufgefallen. Und dafür hatte ich dann zum Beispiel mit so einer Soundblaster-Karte dann so eine Art Werbeding gemacht. Vielleicht habe ich das auch mal im Podcast irgendwo drin gehabt. Ich weiß nicht. Ich habe ja mal irgendwann so alten Kram mal rausgesucht. Also ich habe ja schon immer irgendwas in der Art gemacht, ne? Und Erik, zu deiner Frage. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, das fand ich irgendwie genial. Also da habe ich mich dann sozusagen selbst drüber gefreut, dass mir die Idee gekommen ist. Also das kann ich jetzt auch nicht in Episoden nennen, also zum Beispiel Mein Schiff 4, der Rundgang, dass das wirklich so synchron mit der Beschreibung gepasst hat. Ich habe nur festgestellt, dass die Beschreibung ein bisschen zu laut war im Nachgang. War das aber gut, ist halt so. Nein, da gab es auch einen Kreuzfahrt-Podcast mit Jens, genau. Das war aber auch genial, da haben wir ja die Interviews so gemacht, dass ich damit die Schiffsatmosphäre einfangen konnte. Das war aber auf den Schiffen von Colorline damals gewesen. Und sicher, das mit dem Tesla, das war, hatte ich ja mit dem Sennheiser Ambio Smart aufgenommen, das war sicherlich auch, ja, würde ich sagen, super gemacht von der Art her. Da wäre mal den einen Technik-Talk über die Spielautomaten, wo ich dann das Intro gebaut habe, indem ich dann hier verschiedene Automaten habe laufen lassen, so wie das früher bei Gauselmann in der Firma von Carstens Vater war, ne? Also da war es ja auch so, die haben Strom eingeschaltet und dann hat es aus allen Ecken, kamen irgendwelche Geräusche, wie man das so in der Spielhalle kennt. Und das habe ich versucht nachzustellen. Und da habe ich dann wirklich eine Overdub-Aufnahme gemacht und habe das zusammengeschnitten. Und zwar habe ich dann nicht nur die verschiedenen ROMs geladen mit den Automaten, sondern ich habe dann auch das Lautsprecher-Setup so geändert, dass es nach Möglichkeit dem Originalautomaten entspricht. Also das muss ich sagen, das fand ich schon genial. Da habe ich auch wirklich einen ganzen Tag dran gesessen und habe dann gedacht, oh, das ist ja geil. Nur für so ein blödes 2-3 Minuten Intro da am Anfang, ne? Also
bildlich vorstellen.
Das ist, also wenn ich da Spaß dran habe, ich meine, ich bin ja naturgemäß ein bisschen faul manchmal, aber wenn ich dann wirklich, wenn es mich packt, dann mache ich dann schon was. Ich habe ja auch die ganzen Zwischenstücke, die habe ich ja zum Teil mit den Synthesizern auch gebaut. Also habe ich ja eigentlich nie was irgendwo geholt von irgendwem. Das habe ich ja immer alles irgendwie selber gemacht, bis auf das neue Intro. Und da gibt es schon das ein oder andere, wo ich so denke, das ist ja genial, ne? Oder auch mit dem Subwoofer, da hatte ich beim Lautsprecher-Podcast ja mal gezeigt, wie so die Raumresonanz wirkt oder solche Geschichten. Oder auch Kopfhörervergleiche. Also gar nicht mal unbedingt das Ergebnis, weil das Ergebnis ist natürlich nicht exakt oder perfekt, aber allein auf diese Idee zu kommen, mit einem Kunstkopf einen Kopfhörer aufzunehmen. Ich glaube, manche machen das auch, manche Testmagazine, aber da muss ich schon sagen, also da gab es schon das ein oder andere, wo ich sage, dass weiß ich nicht, komme ich nicht. Ich habe ja auch bei SoundCloud habe ich ja auch zum Beispiel Musik hochgeladen. die ich in den 90ern erstellt habe. Ne? Und da war es zum Beispiel so, dass wenn ich mir das im Nachhinein anhöre, ich habe, glaube ich, Beschreibungen hinzugefügt. Ich muss mal gucken, von Soundcloud will ich eigentlich auch weg. Ich will da mal einen Artikel draus machen, die bei mir hin verlagern. Da frage ich mich bis heute, wie hast du das eigentlich da zusammengeschlossen? Weil das war ja nichts mit Mischpult. Das waren einfach Geräte, die hatten irgendwie alles komische Ausgänge. Und ach, also da gab es schon einige Dinge. Aber die jetzt wirklich aufzuzählen, wird mir echt schwierig fallen. Das waren dann immer so Momentdinger. Ich habe es dann aber auch wieder vergessen. Und wenn ich so drüber nachdenke, kommt das so alles. Und dann denke ich so, mein Gott, eigentlich bist du ja schon ein genialer Tüftler, auch wenn ich das so von mir nie sagen würde.
Ja, manchmal muss man sich auch selbst loben. Muss ja nicht direkt gleich lüften. Das heißt ja immer Fenster auf, hier stinkt's nach Eigenlob. Nee, meine Favoriten waren tatsächlich zum einen der Runde auf dem Schiff, ich meinte jetzt von Stefan,
das war echt
richtig gut, und auch eben auch, da waren auch oft so nette Interviews dabei, der einer der ersten, wenn nicht sogar das erste Interview, das war noch zu Stefans Weltzeit, ganz am Anfang war das mit dem blinden Musiker Wolfgang Sauer, der unter anderem damals mit seiner Zeit an der Blister berichtet hat.
Hatten wir damals auch einen Schiffsrundgang gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe den schon lange nicht mehr gehört. Das war der im ICE angefangen hat.
Ja, genau.
Da, wo ich so begeistert war, dass der Zoom H4, dass man einen Rekorder hatte, wo man nicht mehr die MD-Geräusche gehört hat von der Minidisc.
Minidisc, ja, genau.
Ja, mit Wolfgang Sauer, das war schon, muss ich sagen, schon auch ein Glück, ne? Das war ja Daniel damals, der hatte mit ihm Kontakt. Mhm. Und dann hatte Mani später ja auch mit ihm Kontakt, weil er eine sprechende Uhr wollte oder so. Das war auch wirklich ein Zufall. Und der Mann war wirklich super. Mhm. Der lebt ja auch inzwischen leider nicht mehr. Lebt nicht mehr? Der war damals ja auch, wie alt war der damals?
Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nein, als ich das mit ihm gemacht habe, das war ja 2007, 2008, die Kante. Genau. War der da schon 80? Ich weiß es gar nicht. Also er war auf jeden Fall schon sehr alt. Und das war auch so richtig kirsche Jung, ne? Es war also, hätte ich nicht gedacht. Das war ja auch so das erste Interview. Ich habe ihn dann angerufen. Ich sage, Wolfgang, ich so, wie ist das? Darf ich denn Wolfgang? Sag, ja klar. Und so, er hatte mir dann noch CDs von sich geschickt und so. Das war schon nett, aber es war auch das wirklich einzige Gespräch. Interessant war dann, was er gesagt hat, als das Mikrofon aus war, also so zu damals Corinna Meyer beziehungsweise Corinna May und Grand Prix und so weiter. Er hat sie ja gewarnt, geh da nicht hin. Ja. Ne? Er hat sie extra angerufen und gesagt, mach das nicht. Naja, sie wollte nicht hören. Und also es war schon interessant, was er dann so noch erzählt hat. Ne? Und da ich denke, das Interview ist eigentlich auch ganz gut geworden. Also für eins der ersten Episoden, muss ich sagen, war das schon echt genial. Und das waren alles so Glücksdinger, ne? Auch mit Marc Bremer und Peter Lund und so weiter. Ne? Marc Bremer habe ich jetzt gesehen, der ist ja jetzt Station Voice vom NDR. Den hört man jetzt immer so bei Gefragt, Gejagt, diese Off-Stimme ist das ja, ne? Zum Teil. Oder jetzt bei Karin Mioska hört man ihn auch. Das war ja Peter Lund, und mit dem hatte ich ein Interview geführt. Da war er gerade an der Autobahn, ist an Rand gefahren, an Raststelle. Dann haben wir das mal schnell per Handy gemacht. Das war natürlich auch sehr interessant, ne? Also die Interviews haben mir auch immer am besten gefallen. Also ich mag gerne Interviews, weil der Rest, ich bin nicht so gern Alleinunterhalter. Klar, wenn man jetzt so Technik erklärt, dann ist es okay, aber ich sag mal, Interviews liegen mir doch am meisten. Und mal gucken, vielleicht kommt da
ja
was.
Auch so ein Fall. Da hat es ja auch noch einen Text dazu geschrieben, wie es dazu kam, und dann diesen Bezug genommen zu einer Tasse für Günther.
Ja, dem habe ich ja im besoffenen Kopf angemeldet. Da kamen wir gerade von der Kirmes, da war ich im Lipperland unterwegs, und dann kriegte ich abends eine Mail von ihm. Der hat mich geärgert, das wäre jetzt auch übertrieben. Geärgert hat er mich nicht. Das war ja so, es gab diesen Kalkofe, das könntest du heute so nicht auch nicht mehr machen. Dies eine Tasse für Hessen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Original hätte ich nicht eingespielt, das haben sie dann noch von YouTube rausgenommen, aber ich habe es hier noch. Natürlich, es ist in der also im Komplettsystem Dings von ihm ist es ja drin, in der Komplettbox.
Kalkofes Mattscheibe.
Ja, Kalkofes Mattscheibe. Ja, das war schon die Recalked Edition. Und da hat er hier einen Anruf gehabt von HR, Café oder wie das da heißt. Das kommt ja immer nachmittags. Nachmittagsding ist ja so eine Oma-Sendung. Und eigentlich ging es ihm um den, Hallo Hessen, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und ich weiß jetzt nicht, wie dieser Moderator heißt. Ich habe es vergessen. Und der Typ, den hat er eigentlich mehr aufs Korn genommen. Und dann hatte der Günther angerufen, der Günni, oder CB-Funker kennen ihn als der Leuchtturm. Hier ist der Leuchtturm, aber der Günther grüßt dich erst einmal. Also so redet er, nur damit man sich mal vorstellen kann. Der hat eine, ich weiß nicht, was er für eine Behinderung hat. Mittlerweile ist er so, geht auf die Mitte 50 zu. Ich kenne den auch schon ganz lange. Ich kannte den schon in Marburg. Das war damals dann wirklich so. Da sind die dann hingefahren, haben ihn abends da abgefüllt und war sturzbesoffen. Aber ein wirklich liebenswerter Kerl, total harmlos. Der ist hier auch super integriert im Dorf. Der arbeitet für die Gemeinde, und da treffe ich ihn immer mal. Aber gut, Amateurfunk wird da nicht packen, ne? Und der hat da angerufen in dieser Sendung und wollte da so eine Tasse gewinnen. So, da hat Kalkofe das natürlich nachgestellt, inklusive auch ihm. Und es gab natürlich einige Marburger, die ihn kennen. Und dann gab es einen irren Shitstorm unter diesem Video. Also damals war das Wort Shitstorm so noch gar nicht präsent. Das war ja so 2017, da ging das ja so ein bisschen los, ne? Dass die Leute dann auch mal anfingen, auch sich so ein bisschen übler auszulassen, ne? Und jedenfalls haben die das Video da ganz übel kommentiert. Und ich habe ihn dann angeschrieben, ich sag, du, weißt du eigentlich, was da los ist? Kennst du die Hintergründe? So, und dann waren wir in nettem Kontakt. Und dann ging es darum, er wollte dann immer ein Paket schicken für Günther. Er wollte ihm immer was Gutes tun. Das hat er aber immer vergessen, kann ich auch verstehen. So, und irgendwann kriegte ich dann wieder eine Mail von ihm. Wie gesagt, als ich da abends von der Kirmes kam, hab dann geschrieben, so zur Strafe gibst du mir jetzt ein Interview. So. Nächsten Tag kam die Antwort, kein Problem, meine Managerin klärt das mit dir. Dann habe ich mit der telefoniert und dann hatte ich da so einen Slot, das hört man ja auch, der hat da mit Marc Rütten gesessen, da mit dem Handy, mit Freisprecherrechnen, das war nicht sehr optimal, aber immerhin hat er das gemacht. Peter Rütten, sage ich bei Marc Prima, danke. Peter Rütten und Oliver Kalkofe, so heißen sie, ne, von Schläferz. Und die haben dann in München irgendwo da gesessen bei irgendeinem, keine Ahnung, ja, und dann haben sie ganz spontan dieses Interview gemacht. Ich habe das ja auch so, wie es ist, ich habe das ja nicht geschnitten, ich habe das einfach so rausgehauen. Die wollten von mir auch kein Belegexemplar, nix, ne? Also das war schon echt eine Vertrauensbasis, muss ich sagen, und das war auch sehr angenehm. Und das hatte ich in einem Artikel geschrieben, er hat dann Günther, das finde ich auch sehr, sehr symbolisch, muss ich sagen, wirklich sehr schön. Und zwar Achim Menzel, das war ja sein Freund damals, er ist ja verstorben und er hatte von Achim Menzel eine Tasse vom NDR. Und dann hat er mich gebeten, dass ich Günther doch bitte diese Tasse von Achim Menzel zukommen lassen mit seinem Interview, ne? Die steht jetzt hier bei Günni, ich hoffe, er hat sie noch. Er hat das an sich nicht verstanden so richtig, was die Tasse eigentlich aussagt, aber egal, es war von ihm eine nette Geste und als sozusagen Wiedergutmachung. Ich habe ihm dann aber erklärt, da brauchst du dir keinen Kopf zu machen, du kannst ja nichts dafür. Du hast das Ding gemacht, weil es einfach so eine ja, urkomische Situation irgendwie war, das war so irgendwie real.
Für ihn an, weil er immer irgendwie so das überzogen hat, ne? Da hat er viel Kritik für eingesteckt.
Naja, nicht nur, auch meistens Lob. Ja, Kritik gibt's ja immer bei sowas, ne? Aber ich meine, er wusste nicht, dass Günni eben ein behinderter Mensch war und dachte, das wäre ein alter Typ, der da irgendwie mit seiner noch älteren Mutter irgendwo im Pflegeheim sitzt und da beim HR anruft und so. Also es, man muss das einfach hören, dann kann man das, also es ist wirklich so eine seltsame Geschichte und jedenfalls, ich find's nach wie vor klasse, das Ding. Und Günther hat übrigens auch drüber gelacht. Er fand das auch sehr lustig. Hat er mir extra gesagt. Und wir haben dann auch Weihnachten ein Video aufgenommen als ein Dankesvideo. Das haben wir ihm geschickt, wo er sich nochmal für die Tasse bedankt hat. Da hat er ihn dann auch mal gesehen. Ja, also das war schon eine der schöneren Podcast-Geschichten.
Ja, also wie ihr jetzt hören könnt, gibt es viele, viele Episoden schon. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es ungefähr 200.
Da brauchst du noch auf die neueste. 204, ne? 5, weiß ich gar nicht.
Oder 8, ich glaube, es sind sogar 200.
Kann 8 sein, ja, ja. Die letzte kam ja kurz vor Weihnachten.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Aber nicht so viel! Hust das hoch, da ist ein Heißluftballon!
DLinfo.de.
Genau. Und ich würde tatsächlich gerne nochmal zu den Anfängen zurücklaufen. Du hast ja gesagt, ihr habt 2007 angefangen. Und zwar durch einen Pastor aus einer Kirchengemeinde. Und da hätte ich ja doch mal die Frage, wie kam denn das kontakttechnisch überhaupt zustande?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Der Holger Johansen, der lebt ja inzwischen leider nicht mehr. Der hat damals die Ekirbus-Tage veranstaltet. Das war mal Anfang Oktober. Und das waren, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist so im Prinzip so ein christliches Wochenende. Er hat auch sehr viele mit seiner wirklich super empathischen und mitreißenden Art dafür gesorgt, dass viele, die so aus dem Osten damals kamen, so Anfang der 90er so, ne, aus dem Osten irgendwie und eigentlich nicht gläubig waren. Da war ja die Kirche ein bisschen unterdrückt worden. Hat er es geschafft, dass die eben auch eingetreten sind in die Kirche. Der hat auch getauft an diesen Wochenenden und so weiter. Er hat auch immer eine Hilfsmittelausstellung gehabt. Und die Kontakte kamen auch über meinen Freund Daniel zustande. Der kannte das schon, ich kannte ihn nicht. Und irgendwie hat er mitgekriegt, oder er wollte wohl irgendwas in dem Bereich Hilfsmittel machen. So, und dann hat Daniel, glaube ich, den Kontakt hergestellt. Und das ist ja immer so verwoben in Marburg, ne? Der Mani kannte ihn dann auch und der Daniel kannte ihn auch. Und irgendwann gab es dann diesen Kontakt, ich glaube 2006. Ich meine, wir waren da auch mal Aussteller zweimal oder dreimal. Und da hatten wir mal drüber gesprochen. Da habe ich dann zu ihm gesagt, ja, das ist doch kein Problem, ich kann dir so Beiträge machen. So, und mein Gedanke mit Podcast, ich kannte das Wort Podcast gar nicht, das hat mich auch nicht interessiert. Ich habe ja schon Audiobeiträge gemacht und die auf meiner Homepage dann immer so zum Download dann angeboten. Ne? Aber Apple hat mich nicht interessiert und gut, dass es dann iPod gab, wusste ich. Und ich habe diesen ersten Podcast-Hype im Prinzip übersprungen, obwohl ich eigentlich ja schon Podcasts gemacht hatte. Das ist das Witzige an der Stelle. Das war ja damals so 2007, 2008 war das ja der zweite Hype und der dritte kam dann so in Corona-Zeiten, kann man sagen, ne, da wo alle dann Zeit hatten, da gab es dann nochmal einen richtigen massiven Schub, der hält ja bis heute an. Damals war ja das Ganze...
Nehmen Sie Ihre Verwandtschaft einen Podcast auf.
Genau. Und damals war es eben so, dass, ja, da gab es ja nicht viel, da gab es halt so ein paar einschlägige Dinge wie der Computer Club 2 mit Wolfgang Back und Rudolf beispielsweise, die haben das ja 2006 angefangen und so weiter, kannte ich damals auch nicht, also ist irgendwie an mir vorbeigezogen. So, und ich hatte dann überlegt, naja, wenn ich hier jetzt für ihn Audiobeiträge mache, die muss er ja irgendwie auf die CD kriegen. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich ihm die schicken kann. Dass er irgendwie eine Mail kriegt und irgendwo draufdrückt und den dann relativ einfach hat. Er konnte mit Computern nicht so umgehen. Und dann kam ich auf den Podblogger. Das war ein Projekt der Uni in Leipzig, glaube ich, von irgendwelchen Studenten. War hinterher auch ziemlich anfällig. War so ein PHP-basiertes Ding. Und da konnte man dann eine Datei hochladen und kriegt den Link, dass jemand anders die Datei runterladen konnte. Und man konnte sogar RSS-Feeds bereitstellen, wo die Datei drin war. Und das war dann Podcasting. Das ist ja nichts anderes, ein RSS-Feed mit einer Audio- oder Videodatei. Ja, habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, sage ich, Holger, ist es für dich ein Problem, wenn ich das so selber publiziere? Und so, nee, mach mal, ist kein Problem, mach doch mal, ne, so. Und somit habe ich das dann gemacht. Und man hört das ja in den ersten Folgen, habe ich ja auch immer die Ekebus-Hörer immer begrüßt mit, weil ich wusste, das war, die waren ja auch beteiligt. Und vom Scratch, muss man sagen, war das bei der ersten Episode eine Auflage von 1500 Stück. So viel CDs hat er rausgehauen in Deutschland. Nur mal, dass ihr so die Dimensionen habt. Ich hatte dann Abrufraten, das waren dann so 400, 500, 600. Habe ich dann mal geguckt, weil es mich mal so interessiert hat, ne? Aber bei den CDs war es dann so, er hatte 1500 Stück, hat er gepresst, also mit so einer, der hatte so eine riesen CD-Kopierstation, wo das so halbautomatisch alles ging. Und somit war ich eigentlich relativ schnell verbreitet, ne? Dadurch kamen dann wieder andere Kontakte zustande und ich hatte dann auch immer gesagt, gib mir Impulse, was er hören wollt und so. So hat das eigentlich angefangen. So, und das wurde dann ein Selbstläufer. Ne? Das Lustige ist aber, Holger kam mit diesem Podblogger, mit dem Download überhaupt nicht klar. Das hat nicht funktioniert. Und er so, ach, schick mir doch mal eine CD-ROM, ich kopiere das 1:1 auf den Plex Store PTR1 rüber. Ich so, echt, willst du weg? Ach, was ein Aufwand, naja, komm. So, und das führte dann irgendwann dazu, dass ich eine CD bekam, sondern ich habe ihm dann so alle halbe Jahre mal eine CD mit den letzten 6-7 Folgen, die kamen dann auch verzögert. Man muss sich jetzt dazu vorstellen, die Ekebus-CD, das waren auch viele Leute im Hospiz oder die auch schwerst krank waren oder im Sterben lagen, für die das einfach nur Unterhaltung war. Und Holger sagt, das ist für die immer so ein Hochgenuss gewesen, wenn sie dann auf einer CD dann ihre, was weiß ich, 10, 15 Stunden Unterhaltung hatten. Und da war das auch ganz egal, was da inhaltlich drauf war. Es war einfach Content, ne, und hat den Leuten ein bisschen Freude bereitet. Ne? Und da ist doch schon alles dann erreicht, was ich wollte. Mehr wollte ich ja damit gar nicht machen. Ich gucke auch nie auf Zahlen. Mich interessiert das überhaupt nicht, ob dem Podcast einer oder 10 oder 100 oder 5000 hat. Das ist mir völlig egal. Solange einer das hört und daran irgendwie Freude hat und was mit anfangen kann, hat sich die Arbeit doch schon gelohnt.
Das ist schön. Ja, das finde ich tatsächlich so ein schöner Satz. Und wie kam das dann, dass 2015 quasi ja sich da eure Wege trennten? Hat er die CD dann auch nicht mehr gemacht aus Altersgründen?
Nee, die trennten sich nicht. Er ist irgendwann tot gewesen. Also zwangsweise, nein. Also ja, es hat sich dann schon ein bisschen verlaufen. Die Intervalle wurden dann auch ein bisschen länger. Er hat dann von mir zum Teil 2 CDs oder 3 CDs gekriegt mit einer reduzierteren Bitrate, weil das alles nicht mehr gepasst hat. Nein, die Wege trennten sich überhaupt nicht. Es war dann nur irgendwann so, dass er, ja, wie soll ich sagen, er hatte einen Herzinfarkt mal gehabt. Und er ist ein Workaholic. Also der ist wirklich schlimm. Der arbeitet Tag und Nacht. Der hat aber auch sehr viel für die Blinden und die auch die Nichtgläubigen in Anführungsstrichen getan. Er war sehr viel auf den Telefonlines unterwegs. Er hat wirklich alles gemacht. Er hat wirklich, also das, man kann ihn nicht beschreiben, man muss ihn eigentlich erlebt haben. Ich habe ja auch auf einer, oh, wovon hat denn das? 2009 oder was? Da gibt es irgendwo ein Interview mit ihm. So. Und ja, nachher war das einfach irgendwann durch, das Thema. Da hat er, ja, weiß ich, ich kann es ja ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sagen, wann er gestorben ist. Ach, Daniel, wüsste das jetzt? Vielleicht weiß Sandy das. Sandy müsste ihn eigentlich auch kennen. Sandy, mach mal an. Weißt du das, wann er gestorben ist, zufällig?
Nee, das weiß ich. Ich habe jetzt auch gerade versucht zu überlegen. Also,
aber du kennst ihn, ne?
Ich kenne ihn sicher.
Ja, ja.
Ich kenne ihn. Es war wirklich so ein einer dieser Leute, wo man wirklich nur sagen kann, ein Original, so, also so ein,
ja.
Ein Energiepaket. Weil ich glaube, wenn man den morgens um 3 nach irgendeinem langen Abend oder so, auch nach 1-2 Stunden, wenn man kurz geschlafen hätte, wieder geweckt hätte, so, ja, Holger, auf geht's, weiter geht's, ja, hätte er gemacht.
Klar, der hat alles. Also auf jeden Fall, ja. Nee, ich weiß nicht mehr, Rena. Also irgendwann war es dann jedenfalls rum und dann hatte ich eine Sprunggelenksfraktur 2013. Da war ich erstmal für ein paar Monate ausgenockt. Und dann war ja die Sache, da war ja alles möglich am Umbruch. Da war das mit Mobile Speak dann ein Umbruch wegen Apple und Android. Dann wurde die Nachfrage, ging runter. 2014 hatte ich dann zwar noch einen relativ großen Posten, aber dann war die Frage, was mache ich überhaupt jetzt, wenn die Handys wechseln? Weil die Handys hatten ja schon mein berufliches Ding dominiert. Und 2015 war das dann wirklich so eine Art Scheideweg. Was mache ich denn, ne? Wenn ich jetzt für Amazona was mache, warum soll ich eine Webseite aufrechterhalten? Wenn ich einen Podcast mache, mir fällt gar nicht mal ein, was ich mache. Es gab gar nichts. Also ich habe dann zwar immer noch mal so, sag ich mal, Content daraus gezogen, was ich so beruflich mache, also bei Hilfsmitteln oder auch Produkte, die ich selbst verkauft habe oder so, die ich dann auch vorgestellt habe. Das hatte ja schon eine Win-Win-Geschichte. Also es gab viele, die aufgrund des Podcasts anriefen, auch übrigens über Holger, ne, die dann anriefen und sagen, ich habe das gehört, wo kann ich das kriegen? Ich sage, ja, sind sie richtig bei mir, ne? Also da hat sich das schon irgendwie ein bisschen finanziert, aber das lief dann alles aus. Dann war Mobile Speak weg. Ich hatte dann noch ein paar Vorträge zum Thema Android, so bei der ISCB gehalten und so. Ja, und dann war halt so die Frage, wohin gehen wir jetzt, ne? Was ist so der Folgeweg? Und das war dann eben 2015 eigentlich, wo dann der ganze Podcast ja eigentlich von mir abgesegnet wurde. Ich habe dann, glaube ich, ich weiß nicht, wann diese letzte Stephansfeld-Folge war, wo ich dann gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf.
Ich glaube 2014 im August.
Ja, ihr wisst das besser.
Ober.
Ja, ja, das.
Es stand
das
irgendwo. Ich habe die Seiten, die ganzen Podcast-Seiten, habe ich durchgeklickt, um mir das einfach ein bisschen zu gucken.
Ausgerechnet der größte Fan kann es jetzt auch nicht genau sagen.
Ja, du hast ja damals alles kommentiert. Also, der hat mich wahnsinnig gemacht, der Erik. Jeden Beitrag hat er. Aber
das verstehe
ich. Es ist ja ein lieber Kerl. Nein, es ist ja gut so. Alles gut. Naja, jedenfalls, das war ja so dieser Scheideweg, wo ich dann ja auch beschimpft wurde zum Teil, als ich dann sagte, okay, wir bauen das jetzt komplett um, wer zieht mit, mal gucken, wer mitzieht. Und dann habe ich ja wirklich gesagt, okay, wer jetzt drin bleibt in der Mailingliste, also das war ja dann, na, die hieß ja dann noch Technik. Ich habe erstmal alle Mailinglisten zusammengekippt, habe dann gesehen, ach du Scheiße, das sind ja über 600 Abonnenten. Das war ja richtig viel, ne, was da drin war. Also die ganzen paar Mailinglisten, die haben sich in Audiotechnik, Smartphones, Mobile Speak, was weiß ich nicht, aufgeteilt. Und das war wirklich ein riesen Stapel an Nutzer. Und dann habe ich das dann verkündet, von wegen Umbau. Das kostete ja auch ein bisschen Geld. Ich habe dann Design gebraucht und ein paar Plugins, die ich kaufen musste. Also das war schon eine kleine Investition. Und dann war halt die Frage, wie mache ich das? Da habe ich auch noch nicht an Google-Werbung gedacht. Das ist ja heute anders, wenn du heute Influencer hast. Die gucken ja erstmal, was ist das Return of Investment, bevor sie überhaupt was machen. Ich habe damals nur gemacht und gesagt, okay, ich will jetzt nicht drauflegen. Das war ja so mein Ziel, ne? Ja, und das Ergebnis war dann gewesen, dass von diesen 500-600 Leuten, die das waren, waren ruckzuck 400 weg. Die haben sie alle von sich aus ausgetragen, die sind alle abgehauen, zack, waren die weg. Da habe ich gesagt, ist egal, wenn selbst 50 Leute bleiben, die 20 Euro zahlen, ist das immer noch viel Geld. Reicht mir auch. Mhm. Und dann wurde ich auch beschimpft zum Teil, also so nach dem Motto, das ist mir überhaupt nicht wert. Ich bin ja eigentlich sogar dankbar, dass ich aus deiner Mailingliste raus darf, jetzt, dass du mir einen Grund gibst, mich auszutragen, wo ich so denke, was geht denn mit euch? Naja, am Ende ist es halt jetzt diese Community, die wir haben mit 60 bis 65 Leuten plus minus, die alle irgendwie bei der Stange bleiben. Und das ist auch schön. Nur aufgrund dessen, dass ich ja jetzt neue Aufgabenbereiche habe, siehe Visiobrall, ne, für die Lucas Components GmbH seit November und jetzt eben für Rehan, dass ich gesagt habe, ich setze die Beiträge jetzt so lange aus, solange ich jetzt eben gutes Geld verdiene. und muss da jetzt die Leute nicht melken. Das kann so nebenbei laufen. Dafür werde ich im Umkehrschluss vielleicht auch weniger Zeit für Podcast und Artikel haben. Das muss man dann halt mal sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt surft ja gerade noch alles.
Bei Steuern dann sonst an Inhalten.
Ja, das wäre ja gut. Ich habe das ja immer schon gesagt. Ne? Haben ja auch einige. Ne? Sandy hat ja auch mal hier, da haben wir den einen, den habe ich letztens noch mal mit Bildern ein bisschen aufgehübscht, diesen Victor-Track-Artikel.
Den ich mir letztens Beispiel auch wieder durchgelesen habe.
Naja, den hatte ich dann noch mal ein bisschen verschönert und so. Da bin ich ja aktuell, wenn ich so mal Zeit habe oder was, dann sitze ich mir meine, guck mal alles durch, ist da noch was ich verbessern kann oder so. Jetzt sind wir ja dank Falk auch bei der VG Wort gelistet, ne? Also da fließt ja auch ein bisschen was zurück. Lohnt sich auch, ne? Weil das sind ja wirklich lange Texte und die ersten Texte sind ja wirklich von 1992, 93, ne? Da fing das ja alles schon an. Also es ist wirklich viel Inhalt und ich habe mir auch überlegt, willst du vielleicht ein Buch draus machen, aber wozu? Ist mir viel zu aufwendig.
Habe ich tatsächlich gesehen. Zwei Texte, ich glaube von 97 und 98, hattest du auf deiner Seite stehen über die Hilfsmittelausstellung an der Bista. Und damals hatte ich noch das Alter, wo ich damit absolut noch gar nichts am Hut hatte und habe das so durchgelesen und dachte, ach mei, ist das schön. Also lese sowas ja wirklich unheimlich gerne. Also wenn du doch ein Buch rausbringen würdest, ich würde es kaufen und dann würde ich es
mal lesen. Das ist schön, das ist sehr gut. Kannst du mal eine Ghostwriterin werden? Nee, also die Artikel sind ja sowieso interessant. Ich habe damals ja die Texte in Mailinglisten verbreitet, aber auch schon in diesem journalistischen Format. Die sind natürlich jetzt auch ein bisschen glatt geschliffen, aber ich habe die tatsächlich damals ja irgendwie verteilt in diese F-Blino-Liste oder was es da alles gab, ne? Und da passierte ja Folgendes. Ich krieg den Anruf. Ich weiß bis heute leider nicht, wer es war. Ich krieg den Anruf irgendwann abends von jemandem, der war Funkamateur. Ne? Und da war ich damals in der Ausbildung noch an der Uni Frankfurt. Ich hatte sowieso nicht viel Zeit. Jedenfalls habe ich mich da auch nicht so drum gekümmert, wer das jetzt liest oder darauf antwortet. Aber auf jeden Fall kriegte ich einen Anruf. Und da war da jemand dran, der sagte mir dann, er hat diesen Artikel irgendwie in der IBFD-Zeitschrift oder irgendwo war das gelesen. Ne? Das fand ich dann toll, das hat mich sehr geehrt. Ich habe dann dem Vorstand dann einen Brief geschrieben, damals noch richtig mit Briefmarke und so in so einem, ich habe da irgendwie geguckt, ich glaube googeln ging gerade so schon irgendwie oder Fireball, wo ich den finde oder irgendjemand hat mir die Adresse gegeben, der da drin war, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich einen netten Brief geschrieben, so zwei Seiten, habe mich bedankt, dass er das abdrucken. Ich hätte es aber gerne gewusst, weil es ist ja irgendwie meins. Ne? Also wäre schön, wenn ich informiert worden wäre. Und ich will ja auch meine Amateurfunklizenz machen. Ich glaube, das war auch 97 irgendwann. Anfang 97 muss es gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr. Und habe auf diesen Brief jedenfalls nie eine Antwort bekommen.
Wow, krass. Jo. Aber wo du es vorhin ansprachst, und zwar so das Thema Recherche, die ja, oder Zeit und Recherche, die ja auch sehr zeitintensiv ist, wenn kein Input so von außen aus der Community kommt, da wäre sowieso meine Frage nochmal gewesen, deswegen würde sich das jetzt ganz gut anbieten. Wie recherchierst du denn die geeigneten Themen? Kommen die tatsächlich auch, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen aus deinen anderen Tätigkeiten, dass du dann da auf das ein oder andere stößt und sagst, auch darüber könnte ich einen Podcast machen oder wie funktioniert das?
Ja, teils. Das ist so eine Mischung aus allem. Also die meisten Themen, glaube ich, da habe ich einfach Glück gehabt, die flogen mir einfach so zu. Also beispielsweise jetzt, mein Cousin kauft sich einen Tesla Model 3. Ich sag, komm, du kommst ja eh her, wir machen da einfach mal einen Podcast. Der hat das ja mit mir auch eine Zeit lang sehr, sehr gut zusammen gemacht. Da hat er im Moment nicht mehr so die Zeit für, leider. Das ist daher eingeschlafen, aber egal. Wir stehen ja noch in guten Kontakt und so. Oder wo wir zusammen in Berlin bei der Superbooth waren oder so, ne? Das haben wir ja dann auch schon etwas aktiver betrieben. Wir hatten ja auch mal eine Zeit lang tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir wollen pro Monat 3 Episoden raushauen. Das haben wir auch geschafft. Ich glaube, wir haben das ein Jahr durchgehalten, dass wir wirklich dann gesagt haben, gut, wir machen da einen Technik-Talk, meinetwegen montags. Hier habe ich ja dann auch immer zeitlich terminiert, weil es halt einfach auch so ein Flow war. Und dazwischen war es dann immer nur noch eine Episode, wo ich mir was überlegen musste. Ne? Und da war es dann irgendwie so, dass so ein paar Sachen hatte ich gedacht, gut, da kannst du auf das eine auf das andere mal aufbauen. Oder es war irgendein neues Produkt oder ich habe irgendjemand gefunden. Ich habe ja VDK-Versicherung, wir hatten ja alles Mögliche da drin, wo ich dann jemanden kenne, der gesagt hat, komm, wir nehmen mal einen Podcast auf, ne? Oder auch damals mit Kenia, mit dem André Kaiser oder so ein Freund von mir, der hat das einfach mit mir gemacht, ne? Und so konnte ich auch die Leute davon begeistern, ne? Zu sagen, komm, wir machen das einfach mal, ne? Also das ist nur es ist schon ein bisschen schwieriger geworden, gerade bei Hilfsmittelfirmen hätte ich mir ja gewünscht, ich hätte ja mal vor, dass ich Porträts mache über die Hilfsmittelfirmen, die es so gibt. Also auch die großen, dass man das einfach mal so abreißt, mal recherchiert, wie waren jetzt die Anfänge. Ne? Gibt's ja einige, nicht nur Dregalinert, ne? Also Helptech, Papenmeier, Baum damals noch, ne? Und wie auch immer. Ich hätte gerne porträtiert und hätte dann aber auch gleichzeitig gesagt, Leute, da kommen wir vor Ort vorbei. Wir machen das richtig professionell, vernünftig, auch mit Audiobildern. Aber da muss irgendwas bei hängen bleiben. Da müsste dann schon auch in der Lage sein zu sagen, okay, wir bringen einen gewissen finanziellen Beitrag als Werbekosten. Ich habe das ja auch auf meiner Webseite, gibt es das im Bereich Audioproduktion, Mac Audio, gibt es ja tatsächlich dieses Werbung im Podcast. Also das könnte man buchen, hat aber nie jemand. Also das war irgendwie nie, na doch, ich hatte ja einen Fall mal, das war ein bisschen unschön, von einem Kollegen aus der Branche. Ich hatte damals die Sad City, habe ich gesehen, mache ich Interviews, war durch 2018, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, oder hab auf Facebook, glaube ich, geteilt, wer möchte, dass ich ein Interview mache, der kann mich ja gerne mal kontaktieren. Ne? Da hätte ich dann gerne gehabt, dass ich so ein paar Slots habe und nicht immer nur von Stand zu Stand aktiv gucke und dann eben spontan so ein Interview mache. Da gab es da jemand, der hat dann gleich mich morgens in Frankfurt am Bahnhof erreicht, ja, komm doch mal zu unserem Stand. Das war dann so, dass wir wirklich, also meine Assistentin hat schon geflucht, die hat gesagt, das kannst du jetzt nicht alles in einem Ding machen, das ist ja eine Werbeaufnahme. Da haben wir wirklich über 4, 5, 6 Produkte, ich weiß nicht mehr wie viele, Interviews geführt. Ja, wir kamen da gar nicht mehr weg. Und dann fing er an, ja, nochmal, das und das noch und das noch und das noch. Ne? Und dann habe ich dann hinterher gesagt, so, pass mal auf, du kannst mich mal. Und habe dann diese Beiträge einfach aufgeteilt. Die habe ich einfach im Podcast verteilt. Auch so, dass man zum Teil gar nicht merkt, welcher Anbieter das tatsächlich war, und habe das rausgeschnitten. Weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Wenn du meinst, du willst mich hier verarschen, verarschen kann ich dich auch. Das war so das einzige Mal wirklich eine unschöne Erfahrung, wobei es mir immer nie um Geld geht. Ne? Also ich mache das, weil ich es gerne mache, nicht weil ich reich werden will oder so. Das machen Influencer, ich will kein Influencer sein. Ich distanziere mich auch davon. Wenn ich irgendwas mache, dann muss es gut sein. Ja, es sei denn, es kommt so ein Produkt wie das Noah von Biped, was wirklich Schrott ist, wo ich dann leider in der Folge 200 sagen musste, Leute, das Produkt kann ich nicht nur empfehlen, vor dem Produkt muss ich eindringlich warnen. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Hat mich nicht mehr interessiert, das Ding. Das war wirklich meine absolute Ausnahme. Aber ansonsten gucke ich natürlich schon, dass ich nicht in genau diese Verlegenheit komme, zu sagen, also das Produkt taucht nichts. Ne? Also wenn, möchte ich schon was empfehlen, wo ich weiß, der Hörer hat auch was davon. Weißt du, du musst nichts hören, was du nicht kaufen musst. Das ist Blödsinn, das muss man nicht. In dem Fall war es leider nötig. Ich sollte das Ding ja auf der letztjährigen Side City vorstellen, habe ich abgesagt, habe ich gesagt, meine ich nicht, gebe ich meinen Namen nicht für her.
Nee, das verstehe ich. Ich glaube, die habe ich sogar gehört, die Episode. Das ist dieses Navigationsdings, war das.
Genau.
Ja. Der Distributor hat mich nur gebeten, bitte nicht während der Side City. Habe ich gesagt, okay, nach der Side City. Und dann kam sie am Freitag um 18 oder 19 Uhr für die Leute, die zurückgefahren sind.
Ja, und dann habe ich mir angehört und dachte, okay, cool, das ist eine Aussage, mit der kann ich dann auch arbeiten. Und manchmal ist es ist dann aber ja auch ehrlich, ne? Dann du sagst ja auch, wenn dir was gefällt, dann kannst du ja auch sagen, wenn dir was nicht gefällt. Das ist ja auch richtig.
Wir haben ja bei Amazona die klare Anweisung, wenn etwas nicht doll ist, sollen wir das auch so schreiben.
Ja.
Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Also wir kennen das von HiFi-Zeitschriften. Also wer HiFi-Tests liest, wenn es hier Leute drunter gibt, die das hören, ihr müsst euch immer mal fragen, das tolle, teure Produkt, was da jetzt beworben wird, sei es ein super teurer Plattenspieler oder DA-Wandler, was auch immer, wie viel Werbeseiten in der nächsten Ausgabe werden geschaltet, wenn das Produkt überragend ist oder wenn es nur gut ist? Ja, und das ist in der Tat so, ich weiß das wirklich auch aus erster Hand in der Branche, das ist wirklich so, dass dann gesagt wird, naja, Sie können das testen, aber denken Sie dran, wir wären ja daran interessiert, bei Ihnen mal so eine Doppelseite Werbung zu schalten. Und dann siehst du, und ab dem Moment bist du eben im Zugzwang. Das ist übrigens wie bei den Hilfsmittelberatungsstellen, ist genauso. Die kriegen ja die Sachen leihweise hingestellt, ja, und haben natürlich auch eine Bringschuld, weil derjenige, der da was kostenlos hinstellt, die Erwartungshaltung haben muss, da muss auch was zurückkommen. Ja, das heißt, die Geräte werden wieder eingesammelt. Deswegen wäre auch ein Konzept für eine vernünftige Blindenhilfsmittelberatung. Und wenn das Stiftungen sind, die den Kram zum Selbstkostenpreis kaufen, aber auf jeden Fall nicht als Leihgabe haben. Sobald du etwas als Leihgabe hast, bist du
musst
abhängig.
Musst du was tun, ja.
Ja, das ist da bist du in der Abhängigkeit. Das ist immer das, was ich versuche zu vermeiden. Und was mir halt dann zufällt, ist, dass es dann meist Produkte sind, wo ich dann sage, die finde ich einfach selber geil. Die gefallen mir einfach, weil sie mir gefallen. Und ich stelle sie nicht vor, weil ich sie habe, sondern weil sie mir gefallen. Ne, das Umgekehrte. Es ist nicht so, dass da jemand kommt und sagt, hier, stell das mal für mich vor, sondern ich sage, ich will das von dir haben, weil ich finde das geil. So mache ich das. Ne, und das merkt man dann, denke ich, auch.
wenn du jetzt so eine Episode fertig aufgenommen hast und du musst die dann noch irgendwie nachbearbeiten, hast du da Personen im Hintergrund, die dir da so ein bisschen helfen, oder bist du dann tatsächlich für den Rest, der über die Aufzeichnung hinausgeht, dann auch selbst verantwortlich?
Ich sag dir, ich bin ein Polyworker. Was hier passiert, passiert einfach von mir. Ich hatte wohl schon mal Praktikanten, also Schulpraktikanten, mehrere und so, die habe ich dann auch versucht mit einzubinden in die verschiedenen Dinge. Das hat auch immer ganz gut geklappt, aber nein, eigentlich das, was ich da raushaue, das mache ich alles selber. Deswegen passieren ja auch Fehler, weil ich keinen habe, der es abnimmt oder mal drüber guckt. Das mache ich alles selber und das ist auch ganz gut so. Das passiert bei den Handbüchern auch, wie in dem einen Blindschill-Handbuch, wo dann, ich sag mal, fast schon Cutouts drin waren. Da habe ich vergessen, oder da ist irgendwie über OneDrive ein Kapitel durcheinander geraten. Da war dann ein kaputtes Kapitel drin mit Fehlern. Das war einfach ungeschnitten. So, ne, passiert. Ist natürlich scheiße, ist ärgerlich, vor allen Dingen, wenn das dann wirklich für solche Arbeiten ist, aber das passiert mir halt auch. Ne, da kann ich immer eine Schadensbegrenzung betreiben, das Ding schnell runternehmen, neu machen, hochladen, fertig. Ja, passiert mir auch im Podcast mal. Ne, es wäre natürlich schöner, wenn man da eine Gruppe hätte, die das macht, aber es ist halt auch schwer zu realisieren und von daher bin ich in der Beziehung einfach, ja, bin ich auf mich allein gestellt in dem
aber
Sinne.
Aber das macht es ja dann irgendwie auch authentisch und sympathisch. Ich meine, es ist bei uns ja hier auch so ein bisschen, ja, wir schneiden das dann schon noch, aber gewisse Dinge lassen sich dann da auch nicht mehr entfernen und bleiben einfach dann drin, dann sind sie halt einfach da und das ist ja nicht schlimm.
Naja,
dafür sind wir ja alle Menschen. Und zum Thema Handbuch, ich hatte tatsächlich auch mal eins, da stand auch seitenweise drin, ist für die deutsche Version nicht getestet worden, wo ich das danke, das freut mich ungemein, dafür brauche ich jetzt auch das Handbuch. Wunderbar.
Nee, man muss schon sorgfältig arbeiten. Ich hatte ja jetzt vor Jahren das Problem mit dem Papenmeier-Kalender, wer den kennt. Die haben seit 3, 4, 5 Jahren den amerikanischen Zeichensatz verwendet und haben den einfach gedruckt mit falscher Kurzschrift. Es hat keiner gemerkt. Und dann hat es mir irgendwann so gereicht, dass ich denen das dann geschrieben habe. Na, Leute, was macht ihr denn da? Das muss euch doch auffallen. Also sowas ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, weil ich da auch eigentlich sehr gründlich bin. Das Problem ist aber, man ist manchmal auch betriebsblind. Und wenn du dann was nachher nochmal hörst oder guckst oder was auch immer, es fallen einem eben Dinge auch dann einfach mal spontan nicht mehr auf. Die behörst du einfach. Das ist mir auch schon passiert. Und das ärgert mich dann, aber was willst du machen? Und das ist ja auch authentisch, ne? Aber ich kann genauso gut auch sowas rausnehmen und irgendwann versendet sich das, ne, sagt man im Radio. Also da habe ich auch kein Problem mit. Ist halt so.
Ich hätte jetzt tatsächlich noch fragen wollen, wo du denn dann so dein Ausgleich schaffst. Was treibt dich an? Was gibt dir die Kraft, das alles auch wirklich zu machen? Weil das ja viel Aufwand auch ist. Ich meine, du sagst ja nicht beim Aufstehen, ich mache eine Episode und in 2 Stunden ist die fertig. Kann vielleicht
gab's auch schon. Ja, gab's auch schon. Ja, gut. Ich sag ja, als Poly, ich finde diesen Begriff so geil. Polyworker, dreht sich ja nicht alles um eine Sache. Also ich sag mal so, wenn mir eine Idee kommt, will ich die auch fertig haben. Ja, das kann ich schon. Da kann ich mich schon verbeißen. Das geht schon. Aber gut, Ausgleich habe ich ja genug. Ich habe Familie, ich habe Freunde. Ich hole mir mal einen Hund, wenn ich Lust habe auf einen Hund. Kann den dann wieder abgeben. Also es gibt genug, sag ich mal, Entlastung. Und es ist ja bei mir auch so, und das ist ja mein Vorteil. Ich habe ja nicht gleich viel Arbeit. Ich habe ja auch mal wochenlang wenig zu tun bis gar nichts. Ja, das gibt's auch. Ne? Ist immer je nach Auftragslage. Wie gesagt, ändert sich gerade ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, dass ich ja den Luxus habe, mir meine Zeit so einzuteilen, wie ich das will. Ja, und da kann ich auch mal eine Woche durchpowern. Ich mache jetzt hier gerade Schulungsvideos beispielsweise für einen meiner Auftraggeber. Die mache ich ja auch nicht jeden Tag rund um die Uhr. Das mache ich dann mal 2, 3 Tage. Dann mache ich das wieder mal ein paar Tage nicht. Und dann mache ich mal wieder was anderes. Es gibt schon auch sicherlich Zeiten, da ist es ein bisschen stressig. Zum Beispiel, wenn du irgendeinen Auftrag hast und dann kommen wieder irgendwelche Leute mit ihren kaputten Computern hier um die Ecke. Nach dem Motto, das muss aber jetzt mal vielleicht, wie lange können sie es machen? Und da bin ich dann so, dass ich dann mal sage, das machst du mal am Samstagmorgen. Das sind aber auch so Sachen, die laufen zum Teil nebenbei. Bei so einer Wartung, ich sag mal, wenn du irgendwelche Scans oder sowas durchlaufen lässt oder irgendwelche Updates machst, die laufen einfach alleine. Da brauchst du dann, wie so ein Betreuer, gehst du mal einmal eine Stunde hin, guckst, wie weit das Ding ist. Oder auch die Windows 11 Upgrades, die ich jetzt gemacht habe, das sind ja so Sachen, die laufen so halbautomatisch. Man sitzt da schon mal ein bisschen länger dran, aber eben nicht dauerhaft. Und das ist vielleicht die Abwechslung. Also ich sitze mal an dem Rechner, dann sitze ich mal hier, Oder ich sage, ich habe jetzt keinen Bock oder leg mich auch mal hin eine Stunde. Das passiert auch, dass ich immer so ich schütze.
Das würde ich wohl auch mal machen, so tags.
Ich bin ja an nichts gebunden und deswegen bin ich auch ein sehr schlechter Arbeitnehmer. Das lernen hier meine Auftraggeber auch langsam, dass ich zum Beispiel sage, ich schreibe keine Stunden auf. Meine ich, weil habe ich keinen Bock drauf. Ist mir lästig, ist mir eine Last. Ich kann mir es leisten, mir diese Last nicht aufzubürden. Gleichwohl bin ich dafür aber auch nicht nur zu der festgeschriebenen Arbeitszeit erreichbar. Das ist mir egal, ob am Samstag oder am Sonntag hier eine E-Mail ankommt. Bei Anruf, klar, da bin ich, also da erreichst du mich von 9 bis 15 Uhr.
Das steht aber ja auch, das machst du auch transparent.
Das muss ich so machen. Ich habe in den 90er, als ich angefangen habe, tatsächlich, also blinde Kunden sind leider oft sehr redselig, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und da passiert es durchaus, dass sich Leute auch privat, und das haben mir Kollegen immer wieder erzählt, ne, dass dann abends auch um 21 Uhr am Samstag, ich habe ja tatsächlich auch so Anrufe, ne? 21 Uhr Samstag. Es gibt übrigens nicht nur Blinde, die so sind. Ich habe auch ein paar, ich habe jetzt gerade so einen älteren Herrn als Kunde, der ist sehr nett, aber auch der versteht das irgendwie nicht, dass ich vielleicht nicht unbedingt um 20 Uhr am Bürotelefon sitzen möchte. Wenn ich aber einen Kunden zurückrufe, ist es ja meine Entscheidung.
Richtig.
Ne? Klar, das ist der Unterschied. Und da bin ich ja durchaus bereit, jemanden mal abends anzurufen oder zu sagen, komm hier, ich helfe dir mal eben. Ich hatte so ein Ding auch mit so einer Braillezeile von Visio Braille, da ging das mit dem Koppel nicht, da habe ich mich einen ganzen Samstag da hingesetzt, immer wieder mal und mich damit auseinandergesetzt, in der Hoffnung, dass es auch funktioniert. Und samstagsabends hatten wir es dann fertig. Und dann sage ich mir natürlich, alles, was ich weg habe, das muss ich Montag nicht machen. Ja, also was bedeutet ein Feierabend? Feierabend würde für mich bedeuten, das Ganze einfach nur herauszuzögern. Da habe ich auch nichts von. Ich weiß ja heute nicht, wer Montagmorgen anruft und wieder ein Problem hat. Also von daher breche ich mir da keinen ab. Wenn es natürlich aufwendigere Dinge sind, sage ich auch durchaus schon mal, nee, das mache ich jetzt nicht, das mache ich Montag oder so. Ne? Oder wenn ich auch vielleicht weiß, wir haben was vor am Wochenende oder so, dass ich dann sage, nee, bringen Sie bitte das Ding Dienstag oder Mittwoch vorbei oder ich schiebe das mal eine halbe Woche. Hatte ich auch, als ich das Blindshell-Handbuch gemacht habe, ne, dann wollte jemand unbedingt da irgend so eine Wartung haben. Da musste ich ihm leider sagen, also es tut mir leid, ich bin gerade in einem Projekt vor Februar, Mitte Februar geht das nicht. Ne?
Das aber ja, aber das ist ja auch richtig. Und dann ist es auch realistisch und dein Gegenüber weiß, worauf er sich einstellen kann, als wenn du es annimmst und hinterher sagst, ach, dauert aber noch 73 Monate.
Naja, genau das ist es, ne? Und das ist so meine Philosophie, da fühle ich mich auch mit wohl. Auf der Mein Schiff habe ich schon mit Kunden telefoniert, wo wir da auf Kreuzfahrt waren. Da rief mich eine Kundin an, das war für mich kein Problem. Ich sage, wir sind jetzt im Urlaub, aber grob können wir das klären. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich wieder da bin. Ist für mich alles kein Thema, weil mir ist es auch wichtig. Ich habe da mit Ranga Yogeshwar mal drüber diskutiert. Der war mal in Marburg bei der Sparkasse, hat er so einen Vortrag gehalten, da ging es irgendwie auch so um solche Geschichten, dass er sagt, naja, also wenn er im Urlaub ist und nach 6 Wochen kommt er wieder zurück aus Indien oder was, dann löscht er erstmal alle Mails. Interessiert ihn nicht, was da drin steht. Da habe ich ihm dann mal eine Mail geschickt, ich sage, hier, pass mal auf, das kannst du so doch gar nicht für alle gültig machen. Ich kann nicht sagen, ich gucke 6 Wochen nicht oder 6 Monate nicht nach meinen Mails, weil der Kunde, der kommt nie wieder. Der sagt dann hier, der merkt, der reagiert nicht. Was soll ich da? Das geht einfach nicht. Das ist völlig illusorisch. Das kannst du machen, wenn du wie er, ich sag mal gut, vom öffentlich-rechtlich Rundfunk lebst, da ist es egal, ob er mal einen Auftrag absagt, der kriegt ja sein Geld. Ich sag's mal ein bisschen bösartig formuliert, aber wenn du wirklich darauf angewiesen bist, auf jeden Kunden, dann kannst du so nicht arbeiten. Das geht einfach nicht.
Das stimmt. Ja,
spannend.
Visio-Braille, weil du das noch kurz erwähnt, ja, für die Visio-Braille oder jetzt ist es ja die Lucas Components tätig bist.
Genau.
Da hat man dich auch schon ein paar Mal konsultiert, deswegen.
Ja, genau. Und für Rehan, ne, seit Januar. Rehan Medizin Gerüte Handels GmbH.
Im Rahmen dessen war ich ja letztens an deinem Stand, habe ja Simantis.
Genau.
Was ich noch erwähnen wollte, ist ganz, stimmt ja gar nicht, du machst alles allein solche, das jetzige Logo. Dein Podcast und dann wird ja von der Community mitgetragen, mit Ideen, mit Spenden, mit Community-Beiträgen und da gehört auch mittlerweile zum Beispiel auch das neue Soundlogo dazu.
Das Soundlogo kommt von Mario Krüger. Das hat er mir ja geschenkt. Der ist auch in der Community. Der ist auch in der Community, aber das hat er mir tatsächlich geschenkt. Also ich sag mal, so ein Logo wäre mit Sicherheit 350, 400, 500 Euro wert. Das hat er für mich gemacht. Da haben wir auch wirklich dran gefeilt. Das gefiel mir am Anfang nicht. Ich war da ganz schön nervig. Ich habe gesagt, nee, da muss da noch was und da ist noch eine Heilfahne, die muss weg und das musst du noch kürzen. Aber da war er auch ganz bei mir und so ist das entstanden. Da hat die Community ja in dem Moment, muss man halt Mario gegenüber fairerweise sagen, nichts beigetragen und es hat mich auch nichts gekostet. Also das muss ich schon sagen.
Dann hatte ich das.
Genauso wie die Videologos für YouTube, die hat der Falk gemacht.
Hm?
Möchte vielleicht jemand noch eine Frage aus der Runde stellen? Das habe ich jetzt am Anfang gar nicht angeboten, weil ich irgendwie drüber hinweggegangen bin. Ja, offensichtlich
ja,
erstmal.
Vielleicht
nicht.
Ein,
ach doch.
Eine ganze Kurze noch. Es war ja auch so ein bisschen dem Titel von der Funkerei die Rede.
Ja, genau.
Also ein Funkamateur fragt jetzt den anderen. Jetzt gar nicht zu diesem ganzen Ding, oh, ist das heute noch zeitgemäß und wer macht sowas noch? Ich meine, die Frequenzen, die Bänder sind ja relativ leer, aber einfach mal vielleicht, was hältst du von diesen digitalen Betriebsarten, wie zum Beispiel DMR, wo man doch eigentlich auch bloß so ein Gerät in die Hand nimmt und dann, ja, dieses Experimentelle, finde ich, ein bisschen fehlt, wo man einfach gezwungen ist, mehr oder weniger, wie es früher so dieser böse Begriff war, so zu so einem Steckdosenamateur zu werden.
Da muss ich kurz ausholen. Also ich habe 2014 hatten wir Gewerbeschau, da hat der Amateurfunkverein Marburg hat einen Stand gehabt, das haben wir organisiert, das war auch ganz toll und da war jemand, mit dem habe ich darüber diskutiert. Er hat gebrannt für diese digitalen Betriebsarten. Ich habe gesagt, das ist wieder der offenen Sprache, ich bin dagegen, ich werde das nicht unterstützen. Also ich war wirklich ein großer Gegner davon, weil ich der Ansicht bin, das Ganze fragmentiert und das sehen wir ja auch. Also es ist ja wirklich so, dass wir auf den Bändern C4FM, D-Star, DMR plus M17 ist schon wieder weg vom Fenster und dann gibt es noch das FM-Funknetz. Also es gibt ja durchaus eine, wie du schon sagst, Diversifizierung. Ne, du hast ein DMR-Gerät, dann hat der andere ein D-Star-Gerät, ist wieder in einem anderen Netz zu Hause und du kannst mit dem nicht sprechen. So. Jetzt sind ja die ganzen Gruppen dabei und schaffen Konvergenzen. Es gibt dann die Bridges von C4FM zu DMR, zu D-Star und dann gibt es dann wie das Feldberg-Relais. Da kannst du dann, das habe ich letztens auch mit dem Harlem ja ausprobiert, wie hoch die Latenz ist. Ich kann hier mit meinem JaISO-Gerät sprechen, höre mich auf meinem DMR-Handfunkgerät. Also ich stehe dem mittlerweile, das wird daraus ja auch deutlich, also schon positiv insofern gegenüber, weil ich es einfach auch benutze, weil ich sage, okay, ich habe jetzt zufällig ein C4FM, DMR und D-Star-Gerät, die alle irgendwie bedienen sind und nutze das auch. Aber ich sehe halt schon so, dass dadurch, dass es eben sowohl die Hotspots als auch die Geräte selber, die kauft man. Ja, also C4FM gehört ja ESO, D-Star, Kenwood und ICOM, DMR den Chinesen. Ja, und was ist daran denn noch selbst gemacht? Man könnte jetzt sagen, okay, wenn du ein Funkgerät kaufst, ist das auch nicht selbst gemacht, aber wenn du mit einem ICOM Kurzwellengerät, mit einem Kenwood-Kurzwellengerät und sonst was sprichst, hast du immer die Betriebsarten, die üblich sind und die können sich alle miteinander unterhalten. Und dieser Punkt war seit dem Digitalen weg. Ja, und jetzt müssen die Funkamateure sozusagen die Bequemlichkeit oder Arroganz, was auch immer, wie man es nennt, der Hersteller ausbügeln, weil die halt sagen, trotz dass es die gleichen Codecs sind und eigentlich auch die gleichen Soundchips, wir integrieren aber nur C4FM, ne, wie ja ESO, die ja auch so schlau waren und sagen, okay, die C4FM und FM-Relais, die sind meist ja alle Hybrid, ne, also dass das Gerät das auch erkennen kann, das ist bei D-Star anders, D-Star hat in der Regel, wenn es nicht Multimode sind, eigene Hotspots, bei DMR ist es auch anders, weil das ist ja rein digital eigentlich auch gedacht. Und ja, ich bin dem nicht so, also ich sag mal, da hätte der DARC was gegen tun können. Man hätte da vielleicht auch eine gewisse Haltung zeigen können, dass man sagt, nee Leute, also solange ihr euch da mit euren kommerziellen Standards da reinfuddelt, obwohl D-Star ist ja von den Funkamateuren, C4FM nicht, DMR ist aus dem Betriebsfunk von Motorola im Ursprung. Aber da hätte man eigentlich so ein bisschen das kanalisieren müssen. Das hat man nicht. Man hat einfach dann diese günstigen Offerten von JaISO und ICOM angenommen, hat diese Relais aufgebaut und schwupps hatten wir dann C4FM und D-Star hier. Seit DMR kam dazu.
So spannend das Thema auch ist, aber wir müssen jetzt tatsächlich so
lang. Ja, ich bin auch damit schon durch. Wir können gern langsam. Ist mir egal. Das ja schon. Oder ne, Sandy reicht dir als Antwort, denke ich mal. Also so ja, sehe ich das. Danke.
Ja, ich glaube, wir sollten einfach nochmal eine Episode machen, weil es super spannend ist und ja, du auch einfach echt cool und viel erzählen kannst. Das ist
du kannst
doch einiges
berichten. Du hast ja damals in Blister mit einem die Infrastruktur aufgebaut. Da gibt es auch ein Video, einen Bericht vom verlinkten Kurs.
Schon alles
als genau, und im Blitzbau.
Hochgeladen.
Da habe ich Blitz. Davon habe ich noch bloß zwei. Und so
ja, da gibt's ja das Hörspiel, ne, für die THM. Ich überlege ja jetzt noch eine Episode zu machen mit alten Karteileichen, also aus dem Giftschrank. Mal gucken, ob ich die hier nachschiebe. Oh. Und da gibt es ja auch vom Blitz dieses Info-Hörspiel, aber da ist kommerzielle Musik drin. Das muss ich wahrscheinlich drastisch kürzen.
Das Modems Pop zum Klammeraffen, worauf ich gerade angespielt habe, das war auf YouTube.
Achso, das ist auf YouTube. Das war YouTube, das habe ich hochgeladen, genau. Leider fehlt mir dazu die ganze Diskussion, die wäre retrospektivisch total spannend. Es ging ja damals um eigentlich das, wo wir uns heute drüber ärgern, dass die Schulen keinen Plan haben. Das war eine Zeit, Anfang der 90er, wo man sich auch noch ein bisschen überlegt hat, welche Digitaltechnik wollen wir wie verwenden. Ja, also ganz runtergebrochen. Das ist ja heute nicht mehr. Heute kaufen alle iPads und wissen nicht, was sie mit sollen. Das ist ja viel, viel schlimmer. Also das war damals, also wenn man das nochmal die ganze Sendung, ich weiß gar nicht, ob man den HR fragen könnte, ob es die noch gibt da irgendwo im Archiv. Eigentlich hätte ich die gerne mal komplett.
Sowas kann man fragen. Tatsächlich.
Ich weiß nicht, kannst du ja gerne mal dich drum kümmern. Modempops und Klammeraffen heißt die Sendung oder Klammeraffe aus dem Jahr 1994 müsste das sein. Oder 95.
1995, sagt der Falk.
Ja, Serle weiß.
Ist sehr unglaublich. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Und
schön, es freut mich.
Das nächste Mal machen wir einfach tatsächlich eine 2-Stunden-Veranstaltung und dann sollten wir vielleicht ansatzweise durchkommen. Ich habe genau nicht alle meine Fragen geschafft, aber das macht auch nichts.
Ich noch bitte.
Wir lassen uns Fragenkatalog stiften. Aber es ist kein Problem. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über dieses Braillezeilenurteil gesprochen, wo ich geläutert wurde von den Blinden ohne Ende, die es alle überhaupt nicht verstanden haben, was da das Problem war. Wäre auch eine interessante Geschichte, das nochmal zu erzählen, weil das war ja auch eine ganz andere Zeit als heute.
Ja.
Ja. Gut.
Machen wir vielleicht mal was, genau. Gut.
Cool. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Super, dass ihr dabei wart, uns zugehört habt und hoffe, ihr könnt auch noch was anderes Sinnvolles hier mit diesem Abend anfangen. Dann verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten Mal und ja, Stefan, vielen Dank für
jetzt
das Jetzt
sag coole sag bitte, ja du, Rena, bitte mal den Podcast-Hörern, was eigentlich das DL-Teilhabe-Forum ist und wo sie das finden können.
Genau, also das TL.
Jetzt kommt der Werbeblock.
Ja, jetzt kommt der Werbeblock. Also, wir haben das Forum als Mailingliste aufgebaut, in der man über verschiedene Themen auch diskutieren kann. Es geht nicht nur unbedingt um berufliche Teilhabe. Ich habe auch schon mal dort das ein oder andere Gerät empfohlen oder auch nicht empfohlen, je nachdem, wie es mir da gerade so war und vorgestellt. Und wir machen einmal im Monat im Schnitt ein Live-Meeting, so wie heute, das wir dann hinterher aufzeichnen und, nein, wir zeichnen es direkt auf und laden es hinterher hoch. So gehört das, genau. Ihr seht, ich bin maximal vorbereitet. Also wir zeichnen das Live-Meeting auf und laden dieses dann auf unserer Seite und auch auf Spotify und Amazon und Nikita, hilf mir mal, ich glaube Apple auch, oder? Das ist alles alle gängigen Podcast-Formaten, Plattform, genau, laden wir das hoch und finden könnt ihr das dann auf unserer Internetseite www.dlinfo, also Dora Ludwig und dann einfach das Wort info dahinter.de.
Teilhabeforum,
genau. Und dort könnt ihr euch auch anmelden und immer die neuesten Beiträge bekommen, die so reingestellt werden von verschiedenen People und auch die Ankündigungen zu der nächsten Episode, die in Planung dann sich befinden.
Stefan, du kannst ja eventuell auch die Adresse in den Shownotes verlinken.
Ja, das kann ich wohl machen.
Wir haben da auch einige Podcasts einmal im Blick. Zum Beispiel letztens hatten Rena und ich letztes Jahr 2 Beiträge gemacht, einmal NVDA im Gegenteil zu Jaws. Da gab es auch noch ein paar andere Beiträge, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem BFW Würzburg. Reda und ich haben einen Blick auf Android im Vergleich zu iOS gewagt und zu bestimmten Themen, was weiß ich, hatten wir zum Beispiel mal Tastaturbedienung unter Windows. Dann haben wir auf der Seite entsprechend auch ein Word-Dokument verlinkt oder eine Liste bedienbarer Audiorekorder, sei es für Späterblinde, die einfach was Einfaches brauchen, um Notizen zu machen, bis zum Vollprofi, dass wir das eben auch nochmal in Textdateien bestimmte Sachen festhalten. Findet man.
Genau, Interviews habe ich schon gesehen. Der Sandy war ja auch schon mal bei euch. da gibt es einiges zu gucken. Da habe ich mich auch mal geguckt, Trainer. Es ist ja nicht so, dass du nur bei mir guckst, ne? Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet.
Das ist schieb, ja. Ja, genau. Wir hatten auch mal den Ben Streubel, der von euch vor der ARD-Popnacht, der hat für uns den blinden Richter Rainer Spring interviewt. Und ja, wir sind immer auch sehr bemüht, dass wir auch mal andere zu Wort kommen lassen, damit ihr nicht immer nur uns hört. Das ist ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig.
Ja, der Ben ist ja der, der die ARD-Popnacht macht. Und wenn der um 5 Uhr zu hören ist, ärgere ich mich immer, dass der Wecker ausgeht. Der Typ ist echt eine Granate. Das kann ich nur empfehlen.
Ich ärgere mich schon, wenn mein Wecker überhaupt angeht. Aber vielleicht ist es doch einfach Einstellungssache, genau.
Ja, doppelter Hinsicht. Wenn du den richtig Arm stellst, geht da auch nicht an.
Oh toll, guck, das ist doch wunderbar. So machen wir das, so schließen wir das hier. Und ja, schön, dass ihr alle dabei wart. Hat mega Spaß gemacht und freut uns, wenn ihr dem Podcast von Stefan hört oder auch der Community beitretet, um euch da zu vernetzen und natürlich auch unserem Forum beitretet. Dann seid ihr doppelt und dreifach vernetzt. Schaden kann das am Ende niemandem.
Genau. Ja, in diesem Sinne, ich danke und verabschiede mich.
Wiederhören.
Und tschüss.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Gilt nicht für jeden.
Oh yeah.
www.dlinfo.de